Sif betrachtet die Schwielen an ihrer Hand und fährt langsam mit dem Zeigefinger über die raue, taube Fläche. Dann fasst sie sich in den Nacken und drückt fest auf die schmerzenden Muskeln, um sie zu lockern. Die nasse Dorfstraße glitzert in der Sonne, der gefrorene Boden taut zusehends auf und im Straßengraben hat sich eine Weide in samtige graue Kätzchen gehüllt. Sif bleibt stehen, streicht vorsichtig mit dem Zeigefinger über den Flaum, pflückt eines der Kätzchen und fährt sich damit sanft über die Wange. Ihr ganzer Körper schmerzt vom Großreinemachen bei Familie Anderson. Doch daran ist sie mittlerweile gewöhnt. Seit beinahe 4 Jahren arbeitet sie nun als Haushaltshilfe. Sif lockert ihr Kopftuch, neigt den Kopf nach hinten und schließt kurz die Augen, spürt ihre Müdigkeit und weiß, dass sie nur diesen einen Augenblick für sich selbst hat. Nachher muss sie zu Hause weiterarbeiten, das Abendessen vorbereiten, sich um ihre kleinen Geschwister kümmern, Anton und Gerda bei ihren Leseübungen helfen, ihre Kleidung kontrollieren und waschen, damit die beiden morgen sauber und ordentlich zur Schule gehen können. Rüne beschäftigen, der bald 4 Jahre alt und ein richtiger Wirbelwind ist. Und auch die schweren Arbeiten wie Brennholz ins Haus tragen, muss nun sie erledigen, weil Vater seinen Rücken schonen muss, so gut es geht. Doch das ist nicht das Schlimmste. Das Schlimmste kommt morgen früh, wenn sie, wie an jedem anderen Schultag, Anton und Gerda hinterher schaut, die sich im Morgenlicht auf den Weg machen. Die Strahlen der schräg stehenden Frühlingssonne bringen Gerdas lange Zöpfe zum Glänzen und hüllen das ganze Dorf in einen sanften Schimmer. Jeden Morgen dieselbe Schwere im Magen, weil sie selbst nicht mehr zur Schule gehen darf. Weil sie nicht mehr dazugehört, weil diese Zeit für sie für immer vorüber ist. Ihr Vater Gustav ist nach der winterlichen Waldarbeit wieder zu Hause und ist mürrisch und unleidlich. Der Winter war hart und er musste die Saison vorzeitig beenden, weil seine Rückenschmerzen unerträglich wurden. Sifs Mutter Edith verbringt jede freie Minute damit, Kleidungsstücke auszubessern, zu flicken und wieder zu verwerten, damit das Geld so lange wie möglich reicht. In Sif brodelt und kocht es. Sie ist 17 Jahre alt und alles, was sie will, ist frei sein, aber stattdessen ist sie gefangen zwischen ihrem Elternhaus und dem wohlhabenden Hof der Andersons. Bei den Andersons trägt die Dame des Hauses selbst an gewöhnlichen Tagen ihre guten Schuhe und die Kinder besuchen das Gymnasium in Skellefteå. Trotzdem möchte Sif dort nicht sein. Es ist irgendwie kalt und jeden Fleck, den sie übersieht, muss sie danach nur umso gründlicher schrubben, während Frau Anderson sie mit Argusaugen beobachtet. Es ist ein Haus, das sich nicht anfühlt wie ein Zuhause. Sie putzt sich den Matsch von den Schuhen und betritt die Küche, wo Vater auf der Küchenbank sitzt, vor sich ein aufgeschlagenes Büchlein. Sif bleibt stehen, überrascht, ihn lesen zu sehen. »Komm kurz zu mir, Sif.« Er klopft neben sich auf die Bank. Sie zwängt sich hinter den großen Tisch und setzt sich neben ihren Vater. Mit einem Blick über seinen breiten Unterarm fragt sie sich, was er wohl liest.
»Was würdest du davon halten, im Wald zu arbeiten?«
»Im Wald? Als Holzfällerin?«
»Um Himmels Willen, nein.«
Er lacht aus vollem Hals, ein ansteckendes Lachen, das sie nur noch selten von ihm zu hören bekommt. Sif kichert leise und ein wenig von ihrer inneren Spannung fällt von ihr ab.
»Nein, ich meine als Köchin.«
Sif hört auf zu lachen und sieht ihn fragend an. Sie hat keine Ahnung, was eine Waldköchin macht, außer dass es etwas mit Essenszubereitung zu tun haben muss. Die ordnende Hand einer Frau steht in Druckbuchstaben auf dem dünnen Heft. Es scheint sich um eine Reklame zu handeln.
»Das wird richtig gut bezahlt. Viel besser als die Arbeit als Haushaltshilfe.«
»Das hört sich gut an«, sagt sie zurückhaltend.
»Du wohnst dann natürlich vor Ort, also arbeitest du mehr, während du dort bist. Aber dann kommst du wieder nach Hause, genau wie ich.«
»Wie meinst du das?«
»Du würdest im Wald wohnen, in der Hütte der Holzfäller. Du würdest nach Weihnachten hinfahren und zu Ostern nach Hause kommen. Manchmal kann man auch übers Wochenende nach Hause fahren, aber nicht immer.«
Sie sieht ihn an, während seine Worte langsam zu ihr durchdringen. Dann spricht er weiter, so wortreich wie schon lange nicht mehr. Ihr sonst so schweigsamer Vater, immer einsilbig, immer so vieles, das ungesagt bleibt. Jetzt redet er plötzlich unaufhörlich, aber sie versteht kaum, was er sagt.
Was soll sie denn dort? Ist das nicht gefährlich, so ganz allein als junge Frau unter all den Männern?
Ihre Mutter ist in die Küche gekommen, steht am Herd und betrachtet sie beide.
Das sind grundanständige Leute,
knurrt Vater zurück und zwischen seinen Augenbrauen erscheint wieder die altbekannte Furche.
Aber was werden die Leute denken?
Mutter hat die Stimme gesenkt und blickt aus dem Fenster über das Dorf hinweg zur Kirche.
Ich verbürge mich dafür, dass diese Männer niemals ihre Hand erheben oder sich ungebührlich verhalten werden. Sonst würden sie es mit mir zu tun bekommen.
Donnert ihr Vater und wendet sich wieder an Sif.
Das ist eine großartige Gelegenheit. Holger war hier und hat erzählt, dass sie beschlossen haben, für die nächste Saison eine Köchin einzustellen. Sie haben an einem Informationstreffen mit ihrem Forstaufseher teilgenommen, der ihnen erklärt hat, dass jeder Holzfällertrupp, der aus mindestens 10 Mann besteht, im nächsten Jahr eine Köchin beschäftigen muss. Da wollten sie wissen, ob du Interesse hast. Ich habe schon zugesagt.
Nur die letzten 4 Worte erreichen Sifs Bewusstsein. Sie sieht ihn stumm an. Die Entscheidung ist also bereits gefallen. Mutter seufzt, stellt den Wassereimer scheppernd auf den Boden und verlässt die Küche. Vater beachtet sie nicht.
Das wird uns eine große Hilfe sein, Sif, sagt er lächelnd und tätschelt ihr unbeholfen das Knie.
Er sieht glücklich aus, erleichtert. Sif nickt ihm stumm zu und steht auf. Sie hatte geglaubt, dass ihr alles genommen wurde, als sie die Schule verließ, um arbeiten zu gehen, aber da hatte sie sich wohl geirrt. Offenbar kann es noch schlimmer kommen. Tränen brennen hinter ihren Augenlidern, als sie sich in ihre Kammer zurückzieht, um sich vor der Nachmittagsarbeit zu sammeln. Sie stellt sich vor den alten Rasierspiegel an der Wand, sieht in ihre braunen Augen und fixiert sich selbst mit dem Blick. Sie fühlt, wie ihre Hände sich wie von allein zu Fäusten ballen, ihre Kiefermuskeln sich immer fester anspannen und ihre Augen unablässig ihr eigenes Spiegelbild anstarren, während die Sekunden verstreichen. Ein Schrei steigt in ihr hoch und will hinaus, doch sie hält ihn zurück. Ein einziges Mal hat sie geschrien. Sie weiß nicht mehr, wie alt sie damals war, nur dass es um etwas ging, das sie nicht tun wollte oder das gegen ihren Willen geschah. Da schrie sie laut, und Vater verpasste ihr eine schallende Ohrfeige, sodass sie augenblicklich verstummte. Seitdem hat sie nie wieder so geschrien. Sie atmet tief ein und spürt, wie der Wunsch zu schreien langsam und widerstrebend abebbt. Schließlich kann sie die Fäuste öffnen, den Kiefer entspannen und ihren starren Blick vom Spiegel lösen. Noch einige fahrige Atemzüge, dann ist es vorbei. Sie tritt ganz dicht an den Spiegel heran und sieht an ihrem eigenen Körper hinab. Mit den Händen fährt sie über ihre Taille und spürt die sanfte Rundung ihrer Hüften unter dem groben Stoff des Rocks. Kind? Oder Frau? Sie weiß es selbst nicht. Aber sie hat gesehen, wie Herr Andersson ihr manchmal hinterherschaut, irgendwie gierig. Ihr volles, helles Haar fällt ihr in einem langen, geflochtenen Zopf über den Rücken. Sie dreht den Kopf ein wenig zur Seite und sieht ihre gerade Nase im Profil, schnieft und wischt sich hastig mit der Hand etwas Rotz unter ihrer Nase weg. Sie schaut erneut. Ja, sie ist tatsächlich recht hübsch, wenn auch auf gewöhnliche Weise. Ganz anders als die eleganten Damen in den Wochenzeitschriften, in denen sie bei Andersons hin und wieder blättert. Aber doch, sie sieht gut aus. Sie lässt die Haare durch ihre Hand gleiten, dann fasst sie einen Entschluss. Mit raschen Schritten geht sie in die Küche hinüber und holt die Schere. Sie stellt sich wieder vor den Spiegel und schneidet ihren langen, dicken Zopf kurzerhand im Nacken ab. Das ungleich lange Haar schmiegt sich um ihr Kinn, ihr Zopf baumelt von ihrer Hand herab. Sif lächelt ihr Spiegelbild an. Jetzt fühlt sie sich besser. Mutter wird zwar außer sich sein, wenn sie das sieht, aber sie wird ihr trotzdem dabei helfen, die Haare gleichmäßig zu schneiden, da ist Sif sich sicher. Und da sie sie nun zwingen, in einer Holzfällerhütte zu arbeiten, sind kurze Haare bestimmt praktischer. Das wird sogar ihre Mutter zugeben müssen.